Detektor FM. Zurück zum Thema.
Vor rund 2 Monaten haben wir hier bei Detektor FM über einen Computerwurm berichtet, der offenbar das iranische Atomprogramm sabotieren sollte. Doch nun kommen Analysten mit einer ganz anderen Vermutung an die Öffentlichkeit. Stuxnet, so heißt der Wurm, ist weit klüger, weit durchdachter und viel mächtiger, als wir bisher annahmen. Was wir also im September beobachtet haben, könnte nichts Geringeres gewesen sein als der globale Test einer Cyberwaffe. Wie man zu diesem Schluss kommen kann, wozu Stuxnet in der Lage ist und vor allem, wer in der Lage sein könnte, so eine weltweite Aktion durchzuführen, darüber sprechen wir jetzt mit Sandro Geiken. Er ist als Wissenschaftler an der FU Berlin mit Sicherheitsinfrastrukturen und Cyberwar beschäftigt und jetzt bei Detektor FM im Interview. Ich sage schönen guten Tag, Herr Geiken.
Hallo.
Ja, Herr Geiken, Stuxnet ist ein Wurm und greift das iranische Atomprogramm an. Das haben wir im September gedacht. Jetzt sagen Sie, der Wurm ist gar kein Saboteur, sondern ein echter Spion. Wie kommen Sie denn darauf?
Der Wurm ist ein Saboteur, aber ich teile nicht so diese These mit dem Iran und dem gezielten Angriff auf die iranischen Atomanlagen. Das scheint mir nicht so ohne weiteres das Kernziel oder das einzige Ziel des Angriffs zu sein.
Warum?
Es gibt eine ganze Reihe von Merkmalen bei Stuxnet, die einigermaßen merkwürdig sind, wenn man so eine gezielte Aktion durchführen würde. Sie müssen sich vorstellen, normalerweise als Nachrichtendienst, wenn Sie sowas machen, dann versuchen Sie natürlich möglichst geheim vorzugehen und möglichst undetektierbar. Das ist bei Cyberwar Offensivmaßnahmen auch geradezu geboten, weil die relativ gut entdeckt werden können mit verschiedenen Maßnahmen, wenn man sie sehr breit streut insbesondere und dann halt eben auch relativ schnell ausgehebelt werden können. Also wenn Sie so einen Cyberwar-Angriff einmal entdecken, dann dauert es 2-3 Tage, bis Sie da so einen Workaround finden oder die betroffenen Teile austauschen können oder irgendwie was anderes finden. Sodass Sie dann also, wenn Sie gerade solche unbemerkbaren, längerfristigen Operationen durchführen wollen, wie das Jahre im Fall der Sabotage des iranischen Atomprogramms notwendig gewesen wäre, Detektion maximal vermeiden wollen als Nachrichtendienst. Jetzt haben Sie allerdings bei Stuxnet einige merkwürdige Merkmale, in denen der sich überhaupt nicht unauffällig verhält. Ja, einmal, das ist ein ganz wichtiges Merkmal, das gegen diese These von Iran spricht, tritt Stuxnet ja wirklich weltweit auf. Ja, in vielen tausend Anlagen auf der ganzen Welt, zwar schon konzentriert im Iran und
im arabischen Raum.
Aber halt in sehr, sehr vielen Anlagen und das Problem dabei bei diesem zahlreichen Auftreten ist, dass der Wurm an sich in seinem Propagationsmechanismus das gar nicht hergibt, dass er sich so weit von selbst hätte verbreiten können. Ja, der verbreitet sich sehr kontrolliert über eine Ingenieursgemeinschaft, die ihre USB-Sticks miteinander austauscht und das hätte sich dann nicht in der kurzen Zeit so massiv ausbreiten können. Hat Stuxnet aber getan. Die einzige Erklärung dafür ist also, dass er von den Angreifern absichtlich dahin gebracht wurde.
Das heißt, da muss jemand mit einem USB-Stick in so eine Anlage reingegangen sein?
Da gibt es viele verschiedene Wege. Man kann auch den Ingenieuren irgendwie den USB-Stick untergejubelt haben oder mal verloren haben auf dem Gelände oder als Werbegeschenk auf einer Messe.
Aber es war kein Angriff übers Netz oder so?
Nein, es war kein Angriff übers Netz. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Bei Stuxnet ist es jetzt halt eben so, dass der ganz bewusst von seinem Angreifer sehr heterogen, sehr breit in verschiedenen Ländern gestreut worden sein muss. Und das ist also was sehr stark kontraintuitiv ist, wenn man sich diesen Angriff auf den Iran ansehen würde. Also das wäre schon massiv geschlampt und spricht insgesamt eher dafür, dass man mal den in verschiedenen Sicherheitskulturen testen wollte, streuen wollte, mal sehen wollte, wie lange das dauert, bis er bemerkt wird, wie dann auch reagiert wird darauf und solche Dinge. Das ist also ein relativ klarer Indikator. So ein zweiter Indikator ist auch, dass Stuxnet ja eine Routine eingebaut hat, dass er versucht bei einer erfolgreichen Infektion dann einen Kontakt zu seinem Angreifer aufzubauen und zwar über das Internet. Ja, er versucht also über das Internet zu Hause anzurufen bei so 2 Rechnern in Malaysia und in Dänemark, die gekapert waren. Und auch das würde keinen Sinn machen, wenn es sich tatsächlich um einen gezielten Angriff auf den Iran handeln würde. Denn natürlich wird der Iran nicht so blöd sein und seine Atomwaffenproduktion ans Internet hängen. Ja, der weiß, dass eine ganze Reihe Geheimdienste auf der Welt hinter dem her sind und dann Interesse hätten, sofort einzubrechen.
Also der Virus hat funktioniert und ganz bestimmte gezielt ausgewählte Objekte angegriffen, ist trotzdem sehr, sehr weit verteilt und läuft überall auf allen Systemen fehlerfrei. Ja, warum macht man denn das?
Es ist bei Militärs gang und gäbe, dass man seine Sachen testet. Und auch gerade bei Cyberwar war es relativ klar, dass man die Waffen, die man da entwickelt, die Offensivmaßnahmen auch in the wild testen muss, also unter realen Bedingungen. Man kann das im Labor immer nur sehr dezent und sehr vorsichtig simulieren, was man da eigentlich alles dann an Folgen und Konsequenzen zu erwarten hat. Und dann ist es allerdings natürlich bei einem Test einer Cyberwaffe, die jetzt auf kritische Infrastrukturen ausgelegt ist, wie Stuxnet, so, dass man damit eigentlich ein Kriegsverbrechen begeht. Ja, also ich meine, Stuxnet hat jetzt nichts Schlimmes getan, das war ja eigentlich nur so ein Hausfriedensbruch, es wurde ja keine reale Sabotage irgendwo gemeldet oder beobachtet. Aber hätte natürlich auch was schief gehen können, in dem Fall hätte man dann einen Zivilisten militärisch angegriffen, hätte sich eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht, mit enormen diplomatischen Wirkungen und Folgen rechnen müssen. Man hätte außerdem auch, weil natürlich auch viele Industrieanlagen befallen waren, mit wirtschaftlichen Verstimmungen rechnen müssen, sodass man da also dann auch von dort aus bemüht sein müsste, seinen Angriff sehr gut zu tarnen und da ein bisschen falsche Signale zu senden, was es vielleicht sein könnte.
Das klingt ja aber insgesamt nach einem Riesenaufwand und Kleinkriminelle oder kleine Hacker können das ja wahrscheinlich gar nicht gemacht haben und für die organisierte Kriminalität fehlt zumindest ein plausibles Motiv, warum sie es machen sollten. Wer war es denn? Also Sie sagen Militär auf jeden Fall.
Ich denke, es war ein Militär. Wer es war, können wir nicht sagen. Also im Moment wird ja sehr stark auf CIA und Mossad getippt, eben durch diese Iran-Geschichte und durch das Prinzip cui bono, also wer profitiert davon. Andere Prinzipien stehen uns hier im Moment auch nicht zur Verfügung, weil halt keine physischen Spuren nachzuverfolgen sind und die ganzen Datenspuren, die da sind, sind halt 100% fälschbar, da kann man also keine Rückschlüsse drüber ziehen. Und gerade mit diesem Schluss cui bono und mit dieser sehr plakativen Iran-Geschichte wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig. Also müsst ihr halt überlegen, wenn Sie Nachrichtendienst sind und Sie implementieren einen Angriff, der möglicherweise kriegsrechtliche und wirtschaftliche Folgen haben könnte für Ihr Land, dann werden Sie sich bemühen, den so aussehen zu lassen, als wäre der von jemand anders mit einer anderen Absicht gestaltet gewesen. Das ist sowieso eine Grundregel, wenn man mit nachrichtendienstlichen Operationen zu tun hat. Das Offensichtliche ist es in der Regel nicht. Ja, und gerade so diese Iran, CIA, Mossad-Geschichte, Urananlagen ist jetzt relativ offensichtlich. Mhm. Bei Stuxnet, da hat man sich auch keine Mühe gegeben, das irgendwie groß zu verschleiern, sondern das ist einem sozusagen aufs Auge gedrückt, wenn man mal nachguckt, auch wenn man sich dann intelligent vorkommt, dass man sich da so weit reingefummelt hat. Aber das sieht eher danach aus, als wäre das jetzt hier die falsche Flagge sozusagen, unter der man den Angriff gefahren hat. Falls was schief ging und wer es real war, kann man letzten Endes sowieso nicht sagen. Ja, da würde ich mich sehr zurückhalten. Wir wissen in der Tat, dass sehr, sehr viele Länder Offensivmaßnahmen entwickelt haben über die letzten Jahre und es könnte eigentlich jedes beliebige dieser Länder gewesen sein.
Aber eine Frage stellt sich doch, es wird immer vom Cyberwar gesprochen. War das jetzt sozusagen der erste große Cyberwar-Test?
Na, es gab vorher schon Tests in den Ende der 90er und Anfang der 2000er gab es schon verschiedene Vorfälle, die allerdings nicht so breit publiziert wurden. Ja, also da war die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit einfach nicht da. Das waren so ferner liefen Angriffe. Aber es gab natürlich damals auch schon qualitativ sehr hochwertige Angriffe. Also es war jetzt kein Erstschlag oder Auftakt. Das ist mehr so etwas, was wir schon länger beobachten, wobei allerdings jetzt die Qualität in diesem Fall sehr, sehr hoch ist, also höher als bei den Angriffen vorher und wobei hier jetzt auch eine sehr starke Ausrichtung auf kritische Infrastrukturen vorherrscht.
Sagt Sandro Galken, er ist Wissenschaftler an der FU Berlin und beschäftigt sich mit Sicherheitsinfrastrukturen und dem Cyberwar. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Detektor FM. Zurück zum Thema.